Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz!
Fußball aus der Region mit dem Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen. Dein Audi-Partner in deiner Nähe. Ob unterwegs in der Rhön, durchs Saaletal oder zum nächsten Spiel. Mit einem Audi kommst du entspannt und sicher an. Komm vorbei und erlebe die Audi-Modelle hautnah. Das Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen freut sich auf deinen Besuch.
Herzlich willkommen zur Folge 91 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Wie ihr alle merkt, wir sind immer noch im Sommer, auch wenn die Temperaturen langsam ein bisschen runtergehen. Dementsprechend haben wir uns von der letzten Folge noch mal ein bisschen Pause gelassen. Aber jetzt geht's rein. Die Saison, auch die Bundesliga, steht kurz vor ihrem Beginn. Erstmal mit Pokal und dann kommt die Bundesliga. Und du hast mir da was aufgeschrieben zum Tobi Strobel, Jürgen.
Naja, der Tobi Strobel war ja einer unserer ersten Gäste hier im Schallenzelt-Studio, wo es unter anderem um die Zähne von Ronaldo ging.
Ja, stimmt, genau.
Mit dem Zahnarzt Dr. Wahler, also ein anderer Tobi noch, der Tobias Wahler. Und ich finde es jetzt schon ein bisschen crazy, dass er jetzt als neuer Trainer beim VfL Wolfsburg halt jetzt da ja total angesagt ist, gefragter Interviewpartner nach den Spielen. VfL Wolfsburg zwar abgestiegen, aber Top-Favorit, elitärer Kader. Ja, und dann halt mit einem Trainer, der bei uns im Podcast war, sich sehr sympathisch verkauft hat. Glaube ich, auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ ist. Und ich finde es irgendwie gut, wie weit man schaffen kann, wenn man hier mal zu Gast ist.
Und es widerspricht ja auch der These, dass wir die Trainerkiller sind. Ich meine, im ersten Moment hat es in Schweinfurt ja gestimmt. Also kurz nach dem Podcast war er nicht mehr Trainer in Schweinfurt.
Ja.
Und es ging auch schon anderen Trainern so, die bei uns im Gespräch waren. Deswegen haben ja schon viele Trainer gesagt, sie kommen nicht zu uns in den Podcast.
Ja. Aber man muss das ja auf Strecke sehen.
Eben.
Auf Strecke verbessert man sich.
So sieht's aus.
Wie der Wiki Kleinhens womöglich.
So, ganz genau. Jetzt
Kumpel vom Tobi Strobel, immer noch übrigens.
Zusammen das Büro geteilt in Augsburg.
Zum Beispiel. Auch in Schweinfurt gegangen worden.
Ja.
Dafür jetzt beim FSV Frankfurt. Trainer, gut, Saisonstart, jetzt nicht zwei Spiele, ein Punkt ist die aktuelle Ausbeute am Bonnheimer Hang. Also noch ausbaufähig vom Wiki und seiner neuen Truppe in der Regionalliga Südwest. Aber was ich vielleicht mal sagen kann, ich habe mal geguckt, am 28. August, ein Freitag, spielt der Wiki mit dem FSV Frankfurt in Fulda bei SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, wie der Verein heißt. Also für Fans aus der Region, da wäre es recht nah, um mal einen Wiki mit seiner neuen Truppe zu sehen.
Das stimmt. Und man ist dann ein bisschen auf den Spuren von Jamal Musiala, der ja auch seine ersten Schritte
Petersberg gemacht hat. Korrekt, irgendwie mal um 7 oder sowas gespielt hat.
Bevor er nach London ist mit den Eltern, glaube ich.
Bevor er dann nach London ist, genau.
Ja, was gibt es sonst noch Neues? In der Bundesliga dreht sich das Trainerkarussell nicht mehr so stark, aber nach England hat es jemanden gezogen und da hast du noch irgendeine Verbindung
hergestellt. Ja, ich habe mal aufgeschrieben als Stichwort den Steffen Konrad. Das haben jetzt viele, gerade Jüngere, gar nichts mehr so auf dem Schirm. Der Steffen Konrad ist 37 Jahre, kommt alt aus Arnshausen und ist Videoanalyst.
Mhm.
So wie der Tobi Brust, der immer noch in Augsburg ist. Egal, wer Trainer in Augsburg ist, der Tobi Brust bleibt in Augsburg.
Die Konstante.
Und beim Steffen Konrad ist es ein bisschen umgekehrt. Der ist seit einigen Jahren immer an der Seite von Matthias Jeißle, so der Newcomer unter den Trainern. Auch so eine Art Tobi Strobel oder Nagelsmann, wie auch immer. Und der Matthias Jeißle, ein Baden-Württemberger, der war zuletzt bei Al-Ahli in Saudi-Arabien. Sehr erfolgreich, irgendwie die, was ist das da, die Champions League dort den Wettbewerb gewonnen, auch Pokalsieger geworden mit Al-Ahli, so heißt der Verein. Und der Steffen Konrad ist der Videoanalyst von dem Jeißle. Und der ist jetzt der neue Trainer in Newcastle United.
Also Dingens, sag's mir.
Woltemade,
genau.
Und Malik Ciao ist auch bei.
Ah.
Ne, also von daher.
Okay, also das heißt, der Arnshäuser ist jetzt mit nach Newcastle.
Ja, genau.
Unfassbar.
Ja, und im besten Fall hilft die Expertise vom Steffen Konrad, dass der Woltemar, der vielleicht wieder wegen mehr Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft bekommt. Und bei Newcastle selber natürlich auch.
Weiß man von dem Steffen Konrad, als ich persönlich kenne, jetzt auch nicht. Hat er mal hier auch Fußball gespielt, Anshausen? Oder?
Der war relativ früh in Schweinfurt, U19, hat auch Schweinfurt dann erste Mannschaft gespielt. Okay. Da war er, glaube ich, aber nicht in der Regionalliga tiefer, meine ich. Mhm. Dann längere Zeit Jan Feuchheim und Erlangen, ich glaube auch, weil er da in der Ecke studiert hat. Und dann habe ich ihn mal getroffen bei einem Testspiel von Greuther Fürth damals im Sportpark. Da war er schon Videoanalyst und ist dann irgendwann zu Matthias Jeißle zu RB Salzburg gekommen. Jeißle bei RB Salzburg, auch genau. Sehr erfolgreich. Ja, ja. Dann eben 2023 zu Al-Ahli gewechselt und jetzt zu Newcastle.
Der Jeißle, damals, bevor er dann nach Arabien gegangen ist, war er ja auch, glaube ich, bei dem einen oder anderen Bundesligisten immer mal wieder so
genau,
auf der
wirklich
Agenda
so
gestanden. Ne?
Sehr, sehr angesagt, wie dann der Trainer, der in Pippinsried war, jetzt auch in England ist, fällt mir jetzt der Name auf spontan nicht ein.
Genau.
Ne? ja. Also jedenfalls hochinteressant, dass da jetzt ein Kissinger
verrückt.
Auf eine andere Art von Bildungsweg in Sachen Fußball Karriere macht.
Okay, voll gut.
Genau, also wie gesagt, Benedikt Brust, Einladung steht immer noch, den wollten wir ja auch seit Jahren mal als Gast haben, aber hat auch viel zu tun. Mit dem Steffen Konrad Kontakt aufzunehmen, habe ich ja auch schon mal probiert, sehr, sehr schwer. Mhm. Vielleicht wird es jetzt wegen einfacher, wo er nur in England ist und nicht mehr
wo
auf der
Trainer
arabischen Halbinsel.
Der Jeißle ist, glaube ich, für eine zweistellige Millionensumme Ablöse.
Kann sein.
Ja, nach Newcastle, also, der wurde rausgekauft.
Genau, also kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Zweistellige Ablöse ist dann immer noch billig für die Scheiks. Genau. Aber ich habe es auch noch eine Nummer kleiner, wo wir auch Gesprächsstoff haben. Tim Gänzichen, Jan Morshäuser habe ich mal aufgeschrieben.
Ja.
Klingelt es da bei dir irgendwo so
ja.
ein bisschen?
Ja, Morshäuser haben weiß gehabt, ich, ne? Ist aus Schondra. Und Gänzichen kenne ich auch noch und vor allem aus seiner Zeit in Großbadorf und Tulba. In der Jugend, der müsste so das Alter von meinem Sohn haben und da waren die da mal, also mein Sohn war dann in Großbadorf, aber die Zeit habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass der eigentlich sehr talentiert ist.
Genau, Jan Morshäuser, bekanntlich Ersatzkeeper in Schweinfurt
genau.
und U19-Keeper und der Tim Gänzichen ist relativ kurzfristig gewechselt vor der Saison zu FC Eintracht Bamberg von Schweinfurt U19, ist aber jetzt schon wieder weg. Ja. Weil der TSV Albstadt gelockt hat.
Ach wirklich?
Ja, das war okay. Relativ neu. Die Albstädter haben es, glaube ich, noch nicht mal kommuniziert.
Aha.
Aber die haben, also Bamberg ist ziemlich sauer, weil die halt Knallauffall den verpflichtet haben.
Aber geht das überhaupt? Kann man innerhalb einer Wechselperiode?
Ja, der ist irgendwie normal gewechselt und ist jetzt anscheinend Vertragsamateur oder was geworden.
Okay.
Ne, leg mich wieder nicht fest, aber so in der Art war das wohl. Und deswegen ist Tim Gänzichen, der, habe ich mich mal erkundigt, wohl aus Oberleichtersbach stammt, jetzt beim TSV Albstadt einer der neuen jungen Wilden.
Okay.
Und der Kaderplaner von FC Eintracht Bamberg war dann wohl wegen sauer, weil der halt richtig eingeschlagen hat, der Tim.
Ja.
Und der Kaderplaner von FC Eintracht Bamberg ist wohl der Olli Schönwiesner hier aus Reinterswiesen.
Was?
Genau, der ja auch zuletzt bei FC Eintracht Bamberg war, beruflich dann eben jetzt kürzer treten musste als Spieler.
Ja.
Und ja selber auch mal in Albstadt war als Spieler.
Ah, stimmt, ja.
Also von daher, sind da schon interessante, etwas jüngere, etwas ältere Leute aus unserem Gebiet, über die wir was zu erzählen haben.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man wieder mal jung und älter ein bisschen zusammenführt. genau. Ich hatte neulich auch so ein Erlebnis, aber das erzähle ich mal in einer anderen Folge. Das würde jetzt zu weit führen.
Dann habe ich noch aufgeschrieben, Max Kaufmann. Das ist leider bei mir auch ein wenig untergegangen. Der war bei der letzten Auswahl zum Bayern-Treffer des Monats nämlich dabei.
Mhm.
Max Kaufmann, Bruder von Benny Kaufmann,
Ranung,
spielt bei TSV Großbadorf 2 und die hatten dann irgendein Testspiel, was dann eben auch auf Video gefilmt wurde. Mhm. Und ich habe mir das Tor mal angeschaut. Das Tor selber war überhaupt nichts Besonderes. Letztendlich hat er nur noch ins Tor schießen müssen, aber die Kombination war sensationell gut. Also es war dann wohl ein Gesamtkunstwerk, das Tor.
Mhm.
Aber die Wahl ist wohl vor wenigen Tagen abgelaufen. Also man kann nicht mehr abstimmen, sonst hätten wir hier nochmal einen Aufruf gemacht.
Aber das Ergebnis ist auch noch nicht bekannt.
Das Ergebnis, das ist jetzt erst ein paar Tage her. Okay. Das hat ja dann auch bei unserem Mädel aus Dippach ja auch länger gedauert, bis das dann eben ausgelost war. Aber ich wollte es eben mal erwähnen, auch Benny Kaufmann hat ja auch höherklassig gespielt, Bayernliga mit Großbadorf und so weiter. Und der junge Bruder, jetzt eben drauf und dran, da auch in Großbadorf in die Fußstapfen vom Benny zu treten.
Ja, genau. Gut, weil du mir das dann noch hier mitnotiert hast, Toto-Pokal, dass es da ordentlich geklappert hat. Bevor wir da jetzt darauf eingehen, findest du nicht auch, dass momentan wahnsinnig viele Tore fallen?
Ich habe das ja neulich auch mal aufgegriffen, da hast du mich auch darauf aufmerksam gemacht. In der A-Klasse 1, wo deine Jungs mitspielen, da war ein Spieltag mit einem Schnitt von 7 Toren pro Spiel. unglaublich.
Der Tabellenzweite. Frankenbrunn zu der Zeit hat ein negatives Torverhältnis.
Genau.
Also unfassbar.
Also das habe ich auch nur aufgeschrieben, weil es genau in dieses Bild passt. Das war ein 7-5 Erfolg von Wolbach in Hammelburg. Also Kreisliga gewinnt bei einem Kreisklassisten, der aber auch da zu dem Zeitpunkt sehr gut drauf war. Paul Hahn schießt ein Tor nach dem anderen. Ja. Also in dem Spiel 5 Tore. Hat jetzt, glaube ich, auch schon 8 oder so geschossen in der Saison.
Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, was für eine Handbremse der gelöst hat. Ja. Weil normal war es ja der Jonas Kirchner, der die ganzen Tore gemacht hat, jetzt noch Paul Hahn.
Und aber zuletzt haben die Wolbacher dann doch auch nur 1-1 gespielt in Rodershausen. Also da ist, ja, es ist zumindest spannend. Mal fallen viele Tore, mal wenig, mal sind sie sehr komisch verteilt.
Aber da habe ich immer noch gedacht, das ist ein Tippfehler. Ich habe in der App das Spiel verfolgt, also BV-App, und da stand irgendwo dort irgendwie, Ticker hat einen Geist aufgegeben, dann da stimmt was nicht. Ja. Und da habe ich gedacht, ach so, okay, dann kann das Ergebnis nicht stimmen. Und am nächsten Tag sehe ich, ach, das ist ja wirklich 7-5 Ausgang. Ja, ja.
Da waren dann so ein paar krasse andere Ergebnisse noch dabei, wo du dann denkst, okay, nach Elfmeterschießen, wegen, ohne Elfmeterschießen. Und dann findest du, also selbst beim Eishockey, musst du dann schon Glück haben, wenn du mal so ein Ergebnis siehst, wie sie bei uns momentan reihenweise zu beobachten sind.
Wirklich extrem. Sehr extrem. Ja, aber ich meine, unter Erdal, Aufsteiger in die Bezirksliga, der hält sich da jetzt auch nicht gerade zurück. Ne?
Der hält sich überhaupt nicht zurück. 4 Spiele, 4 Siege, macht es gern mal spannend.
Ja.
Dreimal die ersten 3 Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen. Mhm. Sagst du, okay, super.
Ja.
Dann waren sie jetzt zur Pause 0-1 zurückgelegen gegen Abzwind 2, die ja auch wirklich spielstark sind.
Ja.
Wo du sagst, ja, vielleicht klappt es noch mit dem Punkt und dann gewinnen sie 7-1.
Also 7 Tore in einer Halbzeit.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass die Tore bei uns, der Lukas Tattler, glaube ich, 3-4 Mal hat er, glaube ich, getroffen.
Mhm.
Da geht's rund. Es ist... Man kann sich, ich finde es zwar nach wie vor krass, dass man jetzt hat Mitte, Ende August haben und schon gefühlt ist ein Viertel der Vorrunde schon wieder vorbei.
Ja.
Aber es fallen wenigstens Tore und wer sich dann, gut, jetzt bei der Gott sei Dank nicht mehr so Hitze, aber noch auf dem Fußballplatz sehen lässt, trotz widriger Umstände, hat noch gute Chancen, auch was zu erleben und erzählen zu können.
Kriegt was für sein Geld und wenn es bloß ein Festzelt ist, das in den Zaun reinkracht.
Ja, das war auch eine Art Volltreffer.
Ja.
Ich habe dann auch ein Bild noch bekommen.
Mhm.
Ja, da war auf dem benachbarten Tennisplatz halt so ein Festzelt noch gestanden, nicht benutzt, aber noch gestanden, leer. Und dann kam halt mal mehrere Windböen, war ja teilweise auch krasser Wind.
Mhm.
Und dann ist das Ding, hat sie dann selbstständig gemacht und ist in einen Ballfangzaun geflogen, während einem Spiel von SV Aura 2.
Ja.
Und der Daniel Sauer hat mir das Bild geschickt, das war schon,
Hätte auch anders
ausgehen können. Also alles super, ist nichts passiert, man konnte auch nach einer Viertelstunde, haben die da halt dann die Schäden, also war auch Ballfangzaun beschädigt, das Zelt kannst du wohl auch in die Tonne kloppen. Aber der Daniel ist dann auch cool geblieben, hat gesagt, ja, so viele Leute hat man noch selten beim Zeltabbau. Also von daher muss man das mit einem Stück Humor nehmen, ist nichts passiert, aber es war natürlich auch ein Schreckmoment in Aura, wo dann ein Zelt sich selbstständig gemacht hat.
Ja, meine Güte.
Ne? Aber verrückte Sachen passieren ja in der Rhön andauernd und nicht mal unbedingt auf oder neben dem Fußballplatz, sondern auch weiter weg.
Ja, ich weiß, auf was du anspielst. Wir sind ja bekannt für unsere Fitness und Laufaffinität. Ja. Und da war jetzt am vergangenen Wochenende der Last Soul Ultra. Das war im Prinzip der Ultralauf, bei dem im Prinzip unser Gast, der Manu Zenglein, vor wenigen Wochen, da seine Liebe für diese Art des Extremsports entdeckt hat.
Also der hat ja da letztes Jahr mitgemacht.
Genau.
Dann hat er gesagt, die Chance da nochmal mitzumachen, jetzt bei diesem Last Soul Ultra, die ist so gering, da mache ich meinen eigenen Backyard Ultra, was ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wirklich ein Erfolg war. Und dieser Last Soul Ultra Erfinder, dieser Kim Gottwald, so ein Influencer-Superstar, ja, ja. Der hat ja tatsächlich den Manu und auch den Philipp Rüger aus Hammelburg, der bei der SG Frankenbrunn Fußball spielt, tatsächlich eingeladen, sodass dann beide dort starten konnten. Der Manu hat dann, ich glaube, so 240 Kilometer ungefähr geschafft und der Philipp Rüger tatsächlich 301,5 Kilometer waren es dann, glaube ich. Ohne Worte, ja. Ist praktisch dann auch zwei Nächte durchgelaufen.
Die sind ja, aber da könnte man jetzt denken, okay, bei 300 Kilometer, was absolut absurd ist, ist man ganz vorne dabei. Aber die sind ja von Freitagabend, ich glaube, bis Montagmittag oder sowas gelaufen, der Gewinner.
Also der Gewinner hat, glaube ich, über 600 Kilometer gehabt. Da sind halt die ganzen Backyard-Superstars dabei, ich mal. Der Gewinner ist wohl ein Ami, den sie da eingeflogen haben. Aber der Philipp Rüger jetzt da ist gesamt 15. geworden in einem Feld von ungefähr 170 Teilnehmern, wo also wirklich dann die Teilnehmer fast alle die Obercracks sind. Und da mache ich auch noch so eine kleine Geschichte, weil der Philipp hat auch ein gutes Team dabei gehabt, hat er auch nochmal betont, ohne sein Team, seine Betreuer, wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen, werden natürlich umsorgt und gehegt und gepflegt, dass die dann eben Stunde für Stunde diese 6,7 Kilometer abreisen können, mit ein paar Minuten Schlaf im besten Fall dann eben halt was zu essen gekocht bekommen oder gemacht bekommen, um dann nach exakt einer Stunde wieder an die Ziellinie zu gehen und wieder die nächste 6,7 Kilometer lange Schleife auf sich zu nehmen, egal ob Tag, Nacht, immer Tuschwur. Bis es nichts mehr geht.
Ja, mir hat neulich jemand erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der Philipp Rüger, der läuft auch gar nicht so, oder macht diese Art des Extremsports noch gar nicht so lange. Nein, ne? Man denkt ja, da trainiert man 5 Jahre drauf hin, sondern der macht das, glaube ich, erst seit einem Jahr oder so.
Genau, ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen über einen Manu draufgekommen, das ist ein Arbeitskollegen, witzigerweise. Und dann kam halt eins zum anderen und dann natürlich wohl auch entdeckt, dass er dann ein gewisses Talent dafür hat. Mhm. Und dann wurde er tatsächlich auch in Nüdlingen angesprochen von diesem Kim Gottwald, der da auch vor Ort war.
Der war da, ja.
Ob er nicht Bock hat, beim nächsten Last Soul Ultra, über den wir jetzt reden, damit zu machen. Ja, das,
ja.
Genau.
Gut. Ich freue mich, ich trainiere momentan auch. Ich will am 3. Oktober beim Pinklauf in Brück genau die 7 Kilometer ohne größeren
Sehr
Schaden
gut.
überstehen.
Der Anfang ist gemacht.
Ja, genau, richtig. Ne? Also von daher. So, das war's. Ein Abriss der letzten paar Wochen. Ich finde, es waren wieder extrem viel spannende Themen. Man soll das gar nicht für möglich halten, was da alles so wieder passiert ist, seitdem wir das letzte Mal hier vor dem Mikro saßen. Aber natürlich haben wir heute auch wieder einen spannenden Gast dabei. Und zwar freuen wir uns, dass wir den, ja, ich denke, man kann sagen, den Erfolgstrainer der SG Oberbach bei uns begrüßen dürfen, der die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat und der heute bei uns im Studio ist. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dem Reinhard Bramowski.
Der Rhöner Fußball-Podcast wird unterstützt von der Köpi in Bad Kissingen, ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten Bundesliga sowie der Champions League. Zur Wohlfühlatmosphäre trägt zudem eine reichhaltige Musikauswahl bei. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Ja, servus Reinhard, schön, dass du es heute Abend zu uns ins Studio geschafft hast. Ich bin ehrlich, wir haben uns vorher nicht persönlich gekannt. Ich habe deinen Namen sicherlich in der Zeitung schon gelesen oder in der BFV-App, aber persönlich haben wir uns noch nie erlebt. Von daher glaube ich, ist auch für unsere Hörer einfach mal interessant zu wissen, wer bist du, wie hat deine Karriere als Spieler ausgesehen? Vielleicht kannst du da uns einmal einen kleinen Abriss geben, was du so fußballerisch alles gemacht hast.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name eben Reinhard Bramowski, ich wohne in Wildflecken und spiele eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang Fußball auch in Wildflecken. Also ich habe in der Jugend in der U9 damals, glaube ich, angefangen und bis in den Herrenbereich. Und nachdem wir uns dann aufgelöst haben in Wildflecken zwischenzeitlich, bin ich dann nach Riedenberg gewechselt. Und in Riedenberg habe ich dann nochmal ein bisschen Bezirksliga-Luft schnuppern dürfen. Und genau, und dann kam das mit dieser großen Spielgemeinschaft. Es gab ja schon diese zweite Mannschaft von Riedenberg mit Oberbach als Spielgemeinschaft. Und da kam dann über einige Personen dann noch Wildflecken mit dazu. Und seitdem bin ich auch dort überwiegend in der zweiten Mannschaft tätig. Und vor, ich glaube jetzt knapp 3,5 Jahren, bin ich dann auch dazu gekommen, als Spielertrainer dort zu agieren.
Positionsmäßig, dann eher der Sechser, der Zehner. Was ist so? Wo findet man dich auf dem Spielfeld? Überall, womöglich?
Tatsächlich überall. Überall, wo ich vielleicht irgendwie gebraucht werde, wo ich mich selber dann als eher erfahreneren Spieler dann auch noch sehe. Läuferisch bin ich nicht der Allerstärkste, von daher meistens vorne in der Sturmspitze oder dann vielleicht auch mal hinten als Innenverteidiger oder so.
Ist schon mal gewagt, als Spielertrainer zu sagen, du bist läuferisch nicht der Stärkste. Ja. Aber gut, deine Mitspieler und Teamkameraden werden es wahrscheinlich in den 3,5 Jahren auch jetzt schon
definitiv
erkannt haben.
Kritisieren darf man den Trainer ja eh nicht,
sonst sowieso.
Ist man da draußen.
Ja.
Aber was mich noch interessiert zu deiner Karriere, zu den Anfängen, es geht heute auch natürlich um den SV Wildflecken. U9 hast du dann damals gespielt, hast du noch so ein paar Namen parat, wer damals deine Mitspieler waren, wer damals die Trainer waren, wo es vielleicht mal so ein Aha-Erlebnis bei unseren Hörern gibt?
Also als Trainer der Harald Möller, der dürfte, glaube ich, bekannt sein, sein Sohn ja, der Daniel Möller, der dann auch mal in Nürnberg gespielt hat.
Richtig.
Ja. Genau, das war ganz lang unser Trainer. Mitspieler unter anderem Julian Seufert, Michael Reidelbach, was waren dann noch so bekannte? Gut, Benjamin Wittke, also jetzt keiner, der jetzt groß irgendwo große Karriere gemacht hat, sage ich mal.
Aber dann, du überlegst dann schon bei den Namen, das heißt, so viele sind dann eben auch nicht mehr übrig geblieben, dass da Leute noch dabei wären, mit denen du heute noch zusammenspielst vielleicht?
Nee, tatsächlich wenig.
Ja, okay.
Naja, gut. Jetzt bist du aber als Trainer in Oberbach angekommen oder in der SG Oberbach, das seit 3,5 Jahren, hast du gesagt. War das schon immer so ein Ding, wo du gesagt hättest, Mensch, nach meiner, na gut, sie ist ja nicht vorbei, deine aktive Karriere, aber das könnte ich mir später mal vorstellen, Trainer zu werden, oder kamst du da mehr so wie die Jungfrau zum Kinde?
So kann man es eigentlich sagen. Ich habe das mal interimsweise schon mal in Wildflecken gemacht, als wir eine Spielgemeinschaft mit Bischofsheim zusammen hatten.
Das war ja auch mal der Fall.
Das
war
überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja, doch. Ja, das war dann schon einige Jahre her und das Ganze hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann wurde ich dann doch nochmal gefragt, ob ich vielleicht das interimsweise übernehmen würde. Und dann habe ich das für ein paar Spiele mal gemacht. Tatsächlich, muss ich sagen, hatte ich mir das eigentlich nie so groß vorstellen können, weil das eigentlich ein zeitlicher Aspekt ist, also wirklich viel Zeit dafür drauf geht und war eigentlich nie so der Plan. Und dann war das tatsächlich damals so, dass wir mit Frank Klein damals noch Trainer von der Mannschaft, da hat man sich dann da getrennt und hat dann jemanden gesucht, der das vielleicht übernehmen könnte. Und dadurch, dass ich eben ein etwas erfahrenerer Spieler war, hat man mich dann gefragt. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke es mir mal an und mache das dann. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mir dann sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Aber selber dann, dass du vorher auch mal ein Nachwuchsteam irgendwie mal trainiert hast, war da mal was der Fall? Oder tatsächlich wirklich von 0 auf 100?
Ein halbes Jahr lang habe ich mal eine U13 trainiert, zusammen mit dem Florian Helfrich, falls das jemandem was sagt. Habe ich mal eben die U13 in Wildflecken trainiert, aber ansonsten eigentlich nie wirklich im Trainerbusiness gewesen.
Du hast ja jetzt gesagt, es geht so viel Zeit drauf oder es war so ein bisschen eine Befürchtung. Wie viel Zeit geht denn wirklich drauf in der, mein letztes Jahr B-Klasse, dieses Jahr A-Klasse? Man darf das natürlich nicht zu sehr runterspielen, aber würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie viel Zeit du da investierst.
Naja, man muss es halt so sehen, man hat zweimal die Woche Fußballtraining, was immer so 1,5 Stunden mindestens geht.
Ihr macht, glaube ich, euer eigenes Training.
Wir machen unser komplett eigenes Training, also wir trainieren nicht mit der ersten zusammen. Genau, 1,5 Stunden, dazu gehört ein bisschen Vorbereitung, auch ein bisschen Nachbereitung. Da ist an so einem Trainingstag sind vorneweg mal 3 Stunden weg. Und dann hat man natürlich die ganzen Spiele, Heimspiele und Auswärtsspiele. Letzte Saison waren wir, glaube ich, nur 14 Mannschaften. Da war das noch etwas überschaubarer. Diese Saison sind es 30 Spiele.
Ja.
30 Spiele durch die
Zusammenlegung.
Genau, Zusammenlegung der Klassen. Und das sind natürlich entsprechend 30 Wochenenden. Und wenn man, ja, ich habe 2 kleine Kinder zu Hause, bin arbeitstechnisch viel im Außendienst in Osteuropa unterwegs. Ui. Dann bin ich da auch immer mal 3-4 Tage unterwegs die Woche. Und ja, da bleibt dann schon ein bisschen Zeit auf der Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darunter leidet dann ein bisschen die Familie.
Darf ich mal ganz kurz zwischen reingrätschen, weil du das jetzt gesagt hast mit den 30 Spielen und in der B-Klasse ist es ja auch so, wo ihr letztes Jahr noch wart. Ich bin neulich mal angesprochen worden von jemandem, der das sehr kritisiert hat, dass da auch seitens Medien kein großer Aufschrei kam für diese, großen Ligen und er der Meinung ist, das würde dem Fußball sehr schaden, weil viele Mannschaften, wahrscheinlich gerade in der B-Klasse, zweite Mannschaften, da irgendwann auf der Strecke bleiben. Siehst du das auch so? Oder? Weil ich persönlich, wie ich als Fußballzuschauer und Fan, habe gesagt, oh cool, das ist mal wieder eine Liga mit ordentlich Spielen. Aber ich bin halt auch nicht der Spieler und nicht der Trainer. Ne?
Ja, wie gerade eben schon gesagt, also das sind halt tatsächlich 30 Wochenenden im Jahr, die draufgehen, an denen man wirklich Samstag oder Sonntag dann keine Zeit für Family hat oder wenig Zeit. Und dann ist es ja fast schon einen Tick drüber für die unteren Klassen, sage ich jetzt mal.
Ich war ja auch der Meinung, wir hatten es ja schon mal, ich glaube, am letzten Mal thematisiert, dass ich der Meinung war, und selbst wenn es 3 Ligen à 10 Mannschaften gewesen wären, wäre das in der A- und B-Klasse für mich immer noch vertretbar gewesen. Weil du hast dann auch noch deine Vorbereitung im Sommer und im Winter, dann kommst du auch auf deine 25, 26 Spiele, hast halt noch einen Großgemeindepokal, da bist du auch bei deinen 30 Spielen. Das steht und fällt natürlich mit der Kadergröße letztendlich. Hast du wirklich einen prall gefüllten Kader, wo du weißt, okay, dann können die Keuts kommen alle zu ihren Einsätzen, wunderbar. Ist es eng gestrickt, tust du wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also es immer eine Frage der Ausgangsposition.
Ja, ich sehe es aus Fansicht und ich habe mich gefreut, dass bei uns in der A-Klasse jetzt einfach auch mal Orte dabei sind, die vorher nicht da auf der Fußballkarte bei uns standen. Aber wie gesagt, das ist eine naive Herangehensweise offensichtlich.
Was uns interessiert, Reinhard, sehr großer Erfolg im Sommer, Meister geworden, davor in der Relegation gescheitert noch. Dann hast du zu dem Zeitpunkt schon ein wenig Erfahrung gehabt. Wie schwer war es für dich nach der gescheiterten Relegation? Ihr habt auch die Ambition gehabt, da schon hochzugehen, die Truppe wieder auf Kurs zu bringen. Hattest du den Eindruck am Anfang der Saison nach dem Scheitern, ich muss die alle erst wieder ein wenig einfangen und motivieren, oder waren die alle sofort Feuer und Flamme? Wir greifen doch mal an.
Ja, tatsächlich waren alle Feuer und Flamme und wollten es dann wirklich noch einen Ticken besser machen, dass wir direkt Meister werden und direkt aufsteigen. Allerdings ist es dann immer, ja, wir hatten einen sehr, sehr guten Lauf in der vorherigen Saison. Wir haben in der Rückrunde kein Spiel mehr verloren. Und das aufrechtzuhalten ist natürlich schwierig. Und dann ging es direkt los, dass wir im ersten Spiel dann gegen Römershaag gleich verloren haben. Und ja, da haben die Jungs dann aber auch gemerkt, okay, das wird nicht so ein Selbstläufer, wie sich manche das vielleicht erhofft haben. Und es war dann schon ein Stück weit irgendwo Arbeit und immer wieder mahnen, wir müssen wirklich die Trainingsbeteiligung hochhalten, um effektiv dann einfach zu trainieren und die Spiele dann auch relativ gut über die Bühne zu bringen.
Was ja auch dann relativ gut geklappt hat. Jetzt endlich in der A-Klasse, habt ihr euch dann verdient? Wie läuft es denn bislang? Was sagst du denn zum bisherigen Saisonverlauf?
Also ich bin tatsächlich mit dem aktuellen Saisonverlauf ganz zufrieden. Wir haben jetzt nach 6 Spielen die 7 Punkte geholt, was im Schnitt 35 Punkte dann am Ende der Saison wären, was das Ziel ist, was ich als Vorgabe mir so ein bisschen gesetzt habe, dass wir gerne 35 Punkte erreichen möchten und unter 50 Gegentoren. Und da sind wir aktuell ganz gut dabei, haben natürlich zweimal schon gegen Oberleichtersbach gespielt, leider zweimal verloren und einmal gegen Aschach-Bocklet. Und das sind für mich meiner Meinung nach so die stärksten Mannschaften in der Liga.
Das hatte ich jetzt gerade auf dem Schirm, dass ihr schon zweimal gegen Oberleichtersbach irgendein vorgezogenes Spiel.
Genau, das war vorgezogen.
Gar nicht mitbekommen, okay.
Und das hatten wir jetzt letzte Woche Freitag eben gehabt, da hatten wir einen Doppelspieltag. Und von daher haben wir jetzt von den 6 Spielen 3 verloren. Aber die gegen meiner Meinung nach die 2 Top-Favoriten.
Ja. Aber die torgewaltigste Mannschaft hast du noch nicht dagegen gehabt, aber auch die regelmäßig mindestens 2 Gegentore kriegt mit Waldfenster. Das habe ich jetzt auch mal neulich ausgerechnet in der Vorbereitung, dass der Gegentorschnitt wild ist. Aber das hat man in unserem Intro ja auch schon angesprochen. Da fallen momentan in der A-Klasse die Tore reihenweise in allen Richtungen.
Zuletzt habt ihr, glaube ich, in Oberbach gespielt. Wie ist prinzipiell die Wildflecken?
In Wildflecken haben wir gespielt.
Wie ist prinzipiell die Aufteilung? Ist es Oberbach dabei? Ist es Wildflecken dabei? Ist es eben Riedenberg dabei?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir 50-50, also halb die Hälfte der Spiele in Wildflecken eben haben und die andere Hälfte in Oberbach. Und ein Spiel ist dann meistens noch in Riedenberg. Das ist dann in der Rückrunde.
Okay, also Wildflecken ist noch Fußball, Oberbach dann sowieso.
Ja.
Ein Problem für dich, Riedenberger wollen natürlich auch mit der bestmöglichen Mannschaft in der Kreisliga antreten, mit Abstellungen. Bist du zufrieden, dass du dann immer gute Jungs bei dir hast, die dann nicht eventuell bei der Kreisliga nur auf der Bank sitzen und dann gar nicht zum Einsatz kommen?
Es ist tatsächlich so, das kommt manchmal auch ein bisschen falsch rüber. Also wir sehen uns auch nicht so ganz als zweite Mannschaft. Wir trainieren eigenständig und in der Regel spielen auch unser Kader, den wir in der, in Anführungsstrichen, zweiten Mannschaft haben. Jetzt war es natürlich so, wenn uns mal 3-4 Spieler ausfallen, wie es jetzt bei den letzten zwei, beim letzten Doppelspieltag jetzt eben der Fall war, dass wir dann eben auf Spieler aus der ersten irgendwo zurückgreifen wollten, konnten, zum Glück, dass wir uns dann da mit dem Simon Kopp, das ist ein ganz junger Spieler, der halt jetzt über ein Jahr verletzt war, der dann bei uns ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat. Auch der Lorenz hat jetzt, der Lorenz Strebel, der ist jetzt frisch nach Riedenberg gewechselt, hat noch relativ wenig Einsatzzeiten dort gehabt, dass er bei uns dann mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat. Und natürlich ein Stefan Wich ist natürlich bekannt.
Den wir später noch zu sprechen kommen.
Der hat jetzt auch, der war ein Jahr lang verletzt mit seinem Achillessehnenriss. Und um ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, hat auch er bei uns mitgespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da immer die stärksten Spieler uns irgendwie oder runterholen zu uns, damit die bei uns kicken. Das ist eigentlich gar nicht so gewollt. Und ab und zu kommt es mal vor, aber in der Regel
ist ja für dich als Trainer dann durchaus angenehm, dass du jetzt nicht Woche für Woche fürchten musst, dass die Riedenberger Erste sich bei dir bedient. Es ist ja mehr andersrum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann du sagst, bei Bedarf könnte ich da jemanden haben.
Richtig. So ist es.
Dein Trainer sagst, okay, Jungfrau zum Kind, haben wir vorhin schon gesagt, du wurdest eher als ruhiger Typ auf dem Spielfeld beschrieben? Ist das eine Sache, wo du mit leben kannst oder sagst du, da ist aber ganz schön viel Leben drin in dem Bramowski? Wie ist das so?
Nee, also ich würde mich schon insgesamt als ruhigen Vertreter eigentlich so halten. Also ich würde jetzt wirklich sagen, es gibt Situationen, wo ich dann vielleicht mal ein wenig lauter werden kann oder vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler. Aber insgesamt würde ich mich schon eher als ruhigen Menschen bezeichnen.
Gibt es dann so jemand, wenn du mal einen Fernseher anschaltest und sagst, und das ist so ein Trainer, cool, so ein bisschen so einer, so kann man sich selber orientieren? Oder ist da der Weg von Oberbach zum Profifußballer doch ein bisschen zu weit?
Nee, also tatsächlich habe ich da kein großes Vorbild oder jetzt irgendjemanden, wo ich sagen würde, an dem orientiere ich mich oder mit dem würde ich mich vergleichen. Das gibt es eher nicht.
Irgendwann vergleichen, kommen dann die Jungen und vergleichen sich. Sie wollen sein wie der Reinhard Bramowski
im besten Fall. Genau. Wir hatten vorhin schon angesprochen, du bist aus Wildflecken und wohnst auch in Wildflecken. Hast früher in der Jugend in Wildflecken gespielt. Wenn man das Thema Fußball in Wildflecken mal betrachtet, das ist ja auch, das hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, aber diesen Niedergang, den es vom SV Wildflecken gegeben hat, der früher auch mal höherklassig gespielt hatte, der jetzt so ein bisschen von der Bildfläche fast verschwunden ist. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, ich glaube, dass da in der Vergangenheit einfach ein paar Fehler gemacht worden sind. Großes Thema ist natürlich Jugendarbeit, also in Wildflecken immer eine sehr, sehr gute Jugendarbeit gewesen. Mein Jahrgang, wir sind, glaube ich, damals zu 6 oder zu 7 aus der Jugend rausgerutscht. Das erste Jahr oder das erste Training, sage ich mal, kann ich mich noch sehr gut erinnern, im Seniorenbereich, da haben wir oben in der Kaserne trainiert, weil der Platz in Wildflecken gesperrt war, weil da was gemacht wurde. Und da standen wir mit 40 Mann oben beim Training und hatten 40 Mann, ja, und hatten eben eine erste und eine zweite Mannschaft. Und selbst dafür war es eigentlich fast zu viel.
Zu viel, ja.
Weil eben sehr viele junge Spieler auch rausgekommen sind. Damals sind so Spieler wie der Adam Lotzer, der auch bekannt ist, oder der Lubo Stiranka, der noch in Brückenau ab und zu mal kickt, sind zurückgekommen aus Schönau-Wegfurt und Brückenau und so weiter. Und da hatten wir eine extrem starke Mannschaft. Und aber eben auch sehr viele Auswärtige. Das muss man auch fairerweise dazu sagen, so dass die jungen Spieler, die aus der Jugend rausgekommen sind, relativ wenig Spielzeit bekommen haben und dann so ein bisschen auch die Lust an dem Ganzen verloren haben. Damals hatten wir noch unsere zweite Mannschaft. Das hat auch noch ganz gut funktioniert. Aber das ist dann auch von Monat zu Monat immer weniger geworden. Und irgendwann standen wir dann an so einem Punkt, ja, aus der Jugend war ich letztlich der Einzige, der dann wirklich in der ersten Mannschaft gespielt hat und die meisten anderen sind so ein bisschen auf der Strecke geblieben und obwohl sie regelmäßig im Training waren, wurden sie nicht eingesetzt und dann kam der ein oder andere Wechsel dann damals zustande, dass dann eben mit meine besten Freunde eigentlich nach Oberwildflecken gewechselt sind oder sonst irgendwo hin und das war dann ein bisschen schade und das war so, ich sag mal, mit einer der Hauptgründe, warum das dann auch alles ein bisschen den Bach runterging.
Weil ich kann mich daran erinnern, Jugendarbeit war in Wildflecken eigentlich echt immer gut. Da gab es auch ein tolles Turnier, ein Jugendturnier. Ich meine, da habe ich damals mit meiner Mannschaft, also nicht ich, sondern war ich Trainer, gegen Schweinfurt 05 und gegen den 1. FC Nürnberg gespielt. Das war irgendwie, würde ich jetzt behaupten, F-Jugend oder E-Jugend, sowas. Da gab es, glaube ich, immer so ein Gedächtnisturnier,
genau, ne, in Wildflecken. Das, ja? Peter Manger Gedächtnisturnier. Genau. Mhm. Und da hat damals, als der Kevin Morin wieder so ein bisschen aktiver im Verein was gemacht hat.
Später Vorstand war oder immer noch ist.
Ist immer noch Vorstand, ja, immer genau. Noch, ja. Der hat dann da wirklich einige Mannschaften organisiert. Unter anderem war auch Hoffenheim mit dabei und war wirklich ein super Turnier. Leider das Jahr darauf trotz einiger Zusagen kurzfristige Absagen bekommen und dann konnten wir das nicht mehr so am Leben halten.
Es hört sich an wie so ein Blick in eine andere Welt, ne, auf einem anderen Planeten, wenn man dann, was da in Wildflecken alles geboten war und dass da der Überfluss geherrscht hatte und irgendwann war das letzte Punktspiel als SV Wildflecken und der Reinhard Bramowski war mit dabei.
Ja, tatsächlich. Da kam dann noch eine Spielgemeinschaft danach mit Oberwildflecken eben zusammen. Und das war eigentlich noch relativ erfolgreich, sage ich mal. Also wir hatten noch so ein paar Jahre, in denen wir eigenständig waren. Dann kam die Spielgemeinschaft mit Oberflecken, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Und ja, da ist es dann aber leider auch so ein bisschen in die Brüche gegangen. Und Oberflecken wollte es dann nochmal eigenständig versuchen. Und wir haben das dann aber schon gesehen. Also wir selber in Wildflecken werden es nicht mehr so hinbekommen. Und dann sind eben einige Spieler nach Rümershaag oder nach Schondra gewechselt oder nach Bad Brückenau. Und ja, der Weg für mich war dann eben nach Riedenberg zu gehen.
Wir wollen natürlich noch auf das eine Spiel eingehen. Richtig, 2014, ja. Wildflecken gegen Oberwildflecken. Du warst Spielführer, absichtliches Eigentor. Müssen wir natürlich noch drauf eingehen, weil das so speziell war. Erzähl doch mal bitte.
Ja, war ein sehr hitziges Spiel in Wildflecken, natürlich so ein richtiges Derby, Wildflecken gegen Oberwildflecken. Und wir lagen dann irgendwie 3-0 zurück oder 3-1 zurück. Es war ein relativ enges Ergebnis dann auch zwischendrin. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass der Alexander Lattus, der ja auch schon mal Gast hier war, verletzt am Boden lag und das aber von uns nicht so richtig wahrgenommen wurde. Wir haben weitergespielt und der Patrick Schmidtke hat dann damals das Tor geschossen, den vermeintlichen Ausgleich war das. Und dann gab es natürlich ganz große Proteste und ja, sehr viel Trubel auf dem Platz. Und damals war noch unser Trainer, der Armin Winzig, selber aus Oberwildflecken. Und für mich als Spielführer, als auch für ihn, war es eigentlich klar, okay, so können wir das nicht stehen lassen. Das hätten wir so nicht zu Ende spielen sollen oder dürfen. Wir haben es aber tatsächlich auch auf dem Feld gar nicht so mitbekommen. Und dann war die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir schießen den Ball ins eigene Tor. Genau, und dann hatte ich vom Anstoßpunkt, wollte ich den Ball direkt ins Tor schießen, es war auch alles so abgesprochen, habe tatsächlich leider nicht getroffen und dann musste unser Torwart, der André Schmidtke, hat den Ball dann angenommen und hat ihn selber im Tor verwandelt. Ja, im Nachgang muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich nicht getroffen habe, weil der Trubel, der danach entstanden ist und die ganzen Einladungen zu sämtlichen Veranstaltungen nach Köln und ach, weiß der Herrgott, wohin überall. Also ich bin
das
ganz froh,
Ganze dass... Das Ganze ging viral, ja. Tatsächlich, unglaublicherweise. Fairplay-Preis natürlich auch noch, ja, bekommen. Ne? Also das heißt, da denkst du natürlich in dem Moment jetzt, okay, faire Geste und gut, aber ja, sagst selber, das war schon fast ein bisschen viel.
Das war ein bisschen zu viel. Also der André hat mir da tatsächlich schon ein bisschen leid getan. Der hat Anfragen bekommen, dass er zu irgendwelchen Interviews kommen soll, dass er der wurde nach Köln eingeladen. Da gab es damals diesen Dirk Nowitzki-Film, Verfilmung von seiner Karriere oder irgendwie, irgend so ein Film, wurde der auf jeden Fall auch eingeladen. Wir mussten dann aber auch ein bisschen bremsen und sagen, hey, wir dürfen das jetzt nicht noch weiter aufbauschen, weil das hat total Überhand genommen. Was allerdings sehr, sehr schön war, wir haben dann von den Rimperwölfen, von den Handballern, haben wir eine Einladung bekommen, zusammen mit den Oberfleckern, das war zweite Bundesliga, zweite Handball-Bundesliga, zu einem Spiel, wo wir dann mit den Oberfleckern zusammen dorthin gefahren sind. Das war eine sehr, sehr schöne Sache.
Handball?
Ja, genau, das war quasi der Grundstein für die spätere Zusammenarbeit, wenn man so sehen
will. Mehr oder weniger, ja.
Ja, Handball halt. Die fanden das halt cool.
Ja, finde ich aber trotzdem bemerkenswert. Ich meine, Handball ist halt nicht Fußball. Ne? Wenn es jetzt die Kickers Würzburg gewesen wären, okay. Aber war Handball?
Ja.
Interessant.
War auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Oberwildflecken wird dann auch Fußball gespielt?
Nee.
Gar nichts mehr.
Die spielen da oben, meines Wissens nach, gibt es da eine Flag-Football-Mannschaft, die da oben...
Ah, okay. Ach, da habe ich auch mal was. Stimmt.
Ja. Genau.
Weil Sebastian Schmidt, dein Arbeitskollege, hat das immer voller Stolz auch dann in den Berichten anklingen lassen, Oberwildflecken. Der höchste Sportplatz in Unterfranken, glaube ich. Höchstgelegener Sportplatz in Unterfranken.
Und das kann durchaus sein, ja.
Wir haben doch auch mal drüber philosophiert, für was SCK steht.
Sportclub am Kreuzberg.
Genau. Kann mich auch daran erinnern. Hast du noch mit dem Volker Trumpfeller zusammengespielt oder kennst du den noch?
Also ich kenne ihn, aber ich habe nie mit ihm zusammengespielt.
Das ist so eines der A, B, A-Klassen-Idole meiner Jugend. Das war sensationell.
So kennst du den noch? 40 Tore plus und 100 Kilo plus so in der
Art. Und glaube ich 150 km/h Schüsse, wo jeder freiwillig sich rückwärts in die Mauer gestellt
jetzt
hat.
Jetzt, wo du den Namen sagst, genau, Volker Trumpfeller war...
Sensationell. Wenn es irgendwie heißt Oberwildflecken, dann heißt oh Gott, Volker Trumpfeller.
Aber Wildflecken, Oberwildflecken, hast du dann Stefan Wichis vorhin genannt, du selber hast da auch noch im Kader, ne?
Sind also jetzt. Also es sind noch einige Wildflecken im Kader.
Ja, genau. Sehr gut. Jetzt wollen wir noch ein anderes Fass aufmachen.
Genau, also ich persönlich hätte es jetzt gar nicht gewusst, der Jürgen hat das irgendwo ausgekramt, ich weiß nicht, woher du das hast. Wir haben ein Gerücht gehört, dass du einen berühmten Opa hast.
Ist nicht mein direkter, also ist nicht mein Opa, sondern das ist der Cousin von meinem Opa, väterlicherseits.
Egal.
Das zählt. Wenn
es weitergeht, wie wir vermuten, dann ist es immer noch gut.
Genau, das ist der Fußballer gewesen, der Ernest Pohl. Nachdem ist das.
Wie heißt der bitte nochmal?
Ernest Pohl oder Ernst Pohl, in Deutsch praktisch Ernst Pohl. Der ist ja ein sehr guter Fußballer in Polen gewesen, so 50er Jahre. Und nach ihm ist auch das Stadion in Górnik-Zabrze, also von der Mannschaft Górnik-Zabrze, wo der Lukas Podolski gespielt hat, nach dem ist das Stadion tatsächlich benannt.
War Nationalspieler?
War Nationalspieler, hat glaube ich 50 Spiele glaube ich gemacht und 30 Tore geschossen, also war auch Stürmer. Ja, und das ist, ja,
also entfernte Cousin Verwandtschaft. Also ein Cousin von deinem Opa ist dann schon Verwandtschaft.
Ja, entfernte Verwandtschaft.
Ja. Aber du kennst ihn schon persönlich?
Nee. Ich habe, also... der ist 1994 gestorben.
Ah, okay.
Da war ich gerade 2. Ich hatte da keinen Kontakt irgendwo.
Und dann dein Opa hat es dann dir mal erzählt oder ist das so in der Familie präsent gewesen?
Ja, mein Vater hat es mir öfter mal erzählt oder meine Oma hat eben dann mal so ein bisschen erzählt, meine Tante. Auf so Familienfesten wurde es dann immer mal erzählt, dass man da ja ein bisschen Verwandtschaft noch hat.
Polnische Vorfahren dann?
Genau.
Vater ist aus Polen?
Richtig.
Hast vorhin gesagt, Osteuropa bist du beruflich auch unterwegs?
Genau.
Ne? Ja. Noch irgendwie dann eben eine Verbindung zu Gornik Szabsze, Podolski-Fan oder irgendwas?
Nee, eigentlich gar nicht.
Gar nicht?
Nee, so als, also generell Fußballfan ja, aber jetzt nicht, dass ich der große Lukas Podolski oder irgendwie die polnische Liga besonders verfolge.
Das ich sage das auch deswegen, oder ich frage auch deswegen, weil als die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine war, war ich dort mit Freunden, also einmal war man in der Ukraine, aber auch dann in allen 4 Stadien damals in Polen, in allen 4 Austragungsorten. Und ich fand es dermaßen sensationell, Stimmung, die Städte wunderschön und hätte das nie gedacht, wie gut mir Polen gefällt. Das war einfach eine Sensation. Wir waren alle hin und weg. Breslau, Posen, Warschau, Danzig, was das für grandios tolle Städte sind. Aus welcher Ecke kommen da deine Vorfahren, deine Familie?
Oberschlesien, also das ist da unten, so unterhalb von Breslau, zwischen Breslau und Krakau mehr oder weniger.
Genau. Also deswegen, wir waren damals richtig geflasht.
Fehlt leider noch auf meiner Besuchslandkarte. Aber
Polen, Ostsee, Polen hat halt auch Danzig,
eine super Fankultur in den Stadien. Ja.
Sensationell gut. Vor allem, wenn dann auch 15.000, 20.000 Iren da noch mit rummachen. Aber dann so, dass man da auch nochmal Urlaub irgendwie dann dahin fährt oder?
Also meine Oma lebt noch dort. Hin und wieder besucht man die eben. Dann habe ich noch eine Tante und eine Cousine in Polen. Aber so viel Verwandtschaft ist da jetzt nicht mehr oder zu denen man so viel Kontakt hat.
Ja. Aber ich jetzt nehme an, weil du gesagt hast, du bist in Osteuropa beruflich unterwegs. Du sprichst wahrscheinlich fließend Polnisch.
Ich behaupte es zumindest von mir.
Sehr gut.
Ist dann auch jetzt der, so Integration im weitesten Sinne bei euch in der Mannschaft? Ich weiß, da gibt es dann eben auch andere polnischstämmige Spieler aus der Ukraine, glaube ich, ein paar Jungs aus Riedenberg. Ist das ein Thema oder ist das jetzt wirklich, sind das ganz, in Anführungszeichen, ist das ganz normal? Die haben halt vielleicht eher was anders im Pass stehen. Oder ist das schon eine Sache, die dir am Herzen liegt?
Hey, also für uns sind es einfach ganz normale Jungs, die einfach zum Lust haben, Fußball zu spielen, die öfter mal da waren auf dem Platz und dann haben wir gesagt, hey komm, ihr seid nicht schlecht, hier, wir machen einen Pass und dann könnt ihr voll bei uns mitmachen und es funktioniert sehr, sehr gut.
Und wenn du mal flugst, dann mal auf Polnisch oder ist das tatsächlich jetzt rein im familiären und dienstlichen Gebrauch?
Nee, tatsächlich, das hören die Jungs dann schon ab und zu mal von mir. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ein bisschen geprägt von ehemaligen Trainern, vom Arthur Trebatsch oder Alek Trebatsch.
Ja, sehr, sehr bekannter Trainer.
Ja, das habe ich dann so ein bisschen mitgenommen.
Okay, ja, cool. Hot Takes.
Hot Alex. Takes, ja. Wir haben das ja seit ein paar Folgen, dass wir nicht mehr zum Aufwärmen des Frageneck haben, aber dafür haben wir die Hot Takes eingeführt. Das heißt, ein paar steile Thesen, die wir dem Reinhard jetzt an den Kopf knallen und gespannt sind, ob er sie bestätigt oder nicht bestätigen kann. Klar, liegt natürlich räumlich nahe, wenn man da rund um den Kreuzberg Fußball spielt. Wenn Reinhard Bramowski sauer ist, gibt Kreuzberg-Verbot für die Spieler. Also Gaststättenverbot natürlich.
Nein, das stimmt definitiv nicht.
Gibt es überhaupt dann immer eine Art Strafenkatalog, wenn du mal sauer bist und auf Polnisch fluchen musst?
dann gibt es in der nächsten Trainingseinheit mal ein bisschen mehr Laufarbeit.
Also auch da ist dann die Wahrheit auf dem Platz.
Genau.
Und nicht irgendwo in der Gaststätte.
Absolut nicht.
Solange der Stefan Wich spielt, Name ist vorhin gefallen, Gott sei Dank wird er fit, wird die SG Oberbach Erfolg haben?
Teilweise bestätigen, würde ich das bestätigen. Ganz am Stefan Wich würde ich es jetzt nicht festmachen, aber ich bin natürlich jedes Mal froh, wenn er bei uns mitspielt.
Du hast ihn lieber ins Tor stellen oder hast ihn lieber vorne auf der 9?
Lieber vorne auf der 9.
Und dann damit verbunden, die SG Oberbach wird der beste Neuling in der A-Klasse Rhön 1 nach der Saison sein?
Schwer zu sagen, weil ich jetzt gar nicht sicher bin, wer noch aufgestiegen ist aus den anderen Ligen, aber ja.
Wittershausen.
Ja gut, besser als Wittershausen werden wir vielleicht darstellen. Ah, ich glaube, Garitz 2 wird noch einen Ticken weit vor, wird noch vor uns stehen.
Jetzt habe ich was, da muss man weit in der Historienkiste kramen, werde ich mir jetzt auch nicht vielleicht überall beliebt machen. Die zuschauenden Frauen in Wildflecken haben heutzutage kaum noch Regenschirme am Sportplatz dabei, beziehungsweise setzen diese auch nur für den Regen ein. Du weißt nicht, auf was ich hinaus will, ne?
Nee.
Da bist du zu jung. Also es gab mal, ich war persönlich nicht dabei, es gab mal eine Geschichte, das muss so in den 80er, 90ern gewesen sein, in den glorreichen C-Klassenzeiten. Da war wohl ein Spiel meines Heimatteams in Wildflecken und da gab es Unstimmigkeiten und da wurden die Schirme auch eingesetzt, um, sagen wir mal vorsichtig, das Spiel eventuell zu beeinflussen beziehungsweise seinem Unmut freien Lauf zu lassen.
Aber zur Ehrenrettung der Rhöner muss ich sagen, ich glaube, das war ziemlich auf allen Sportplätzen bei uns der Fall, dass da die Schirme auch...
Aber da war es halt sehr besonders, weil es Frauen waren. Ne? Ja. Das hat sich irgendwie ganz... Ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, ich war nicht dabei, aber diese Geschichte hat sich lang gehalten bei uns in Wildflecken.
War das dann aber in Wildflecken oder eher in Oberwildflecken?
Ich bin der Meinung, es wäre Wildflecken gewesen, ohne dass ich dafür Geld wetten würde oder meine Hand in heiße Kohlen halt.
Würdest du Geld wetten, dass der SV Wildflecken irgendwann dann doch wieder eigenständig ist? Es ist ein großer Ort mit einer großen Tradition. Wir haben jetzt heute schon so viele Namen aus der Geschichte des SVW genannt.
Würde aus meiner Sicht wenig Sinn machen, weil es einfach zu gut funktioniert zwischen den beiden Ortsteilen Wildflecken und Oberbach und natürlich auch mit Riedenberg zusammen. Deswegen glaube ich nicht, dass man das irgendwann mal aufbrechen will. Und ich denke, das funktioniert so, wie es ist, ganz gut.
Jetzt können wir ein bisschen mehr ins Kulturelle. Dieses Jahr Bezug, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Der SV Wildflecken hat Gefallen am Rhön-Festival gefunden und zieht jetzt jedes Jahr sein eigenes Festival auf.
Das Rhön-Festival ist eigentlich erst wurde deswegen in Wildflecken veranstaltet, weil wir erst vor ein paar Jahren dieses 500 Jahre Wildflecken gefeiert haben und man dann eben als Partystandort eben auf uns gekommen ist, als Festivalstandort. Ich glaube aber nicht, dass wir das jährlich in dieser Art und Weise fortführen werden.
Aber warst du dabei?
Ja.
Okay. Ich habe bloß den Platz hinterher gesehen, das war ja, glaube ich, dann unten
auf
dem Hartplatz gestanden, das Zelt. Ich war nicht dort beim Fest, ich war bloß neulich bei der Jugendleitertagung in Wildflecken und dann hat man mir gesagt, da war wohl das Zelt gestanden und war vermutlich oder war definitiv sehr viel los.
Auf jeden Fall und der Platz schaut jetzt besser aus als vorher.
letzte Frage, gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, der muss unbedingt mal zu uns ins Stannenzeltstudio rein?
Da muss ich jetzt kurz überlegen. Was natürlich interessant wäre, wäre mal so ein Charlie Storch zu hören, so von früher, sage ich mal. Oder auch ein Arthur Trebatsch.
Wo findet man denn Arthur?
Der arbeitet auch in Wildflecken bei Paul & Co. Könnte man vielleicht über einen Sebastian Schmidt mal
dran. Ja, okay. Gehen. Einen Charlie habe ich schon mehrmals angefragt. Er ziert sich. Das nur zur Information. Er ziert sich.
Ja, Reinhard, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du von Wildflecken aus doch den weiten Weg nach Bad Kissingen gefunden hast, um uns hier im Sternzeltstudio zu besuchen. Wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann bleibt uns natürlich nur zu sagen, wir hatten jetzt eine, sagen wir mal, etwas unregelmäßige Sommerzeit bei uns im Podcast. Wir versuchen jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr Routine reinzubringen, wenn jetzt die Saison auch so läuft. Nicht vergessen, wir werden jetzt auf Social Media wieder ein bisschen mehr aktiver. Folgt uns, liked uns, gerade auf den Podcast-Plattformen. Vergebt uns gerne Noten, dann rücken wir auch so ein bisschen wieder mehr ins Rampenlicht. Ja, und ansonsten, wie immer, wir müssen ja auch morgen alle wieder auf die Arbeit.